Der Börsenradio To Go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. heiko-theme.de.
Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung.
Ja, mein Name ist Christopher Arndt. Ich bin Rechtsanwalt, bin ausschließlich im Steuerrecht tätig und berate mittelständische Unternehmen in allen steuerlichen Gestaltungsfragen. Und jetzt heute hier bei Ihnen zum Thema Kryptoversteuerung. Und das ist eines meiner persönlichen Steckenpferde. Da bin ich aufgrund meiner eigenen Investitionen gelandet. In 2020, 2021 bin ich selber da investiert und mich natürlich dann mit steuerlichen Fragen auseinandergesetzt. Und
na klar, was macht ein Steuerberater sonst? Bevor eine Entscheidung trifft, lohnt sich das steuerlich?
Ja,
okay,
kann man. Also, ja, kann man sagen. Durchaus. Ja, also, oder besser gesagt, in dem Fall war ich vielleicht nicht ganz klassisch unterwegs, sondern ich habe erstmal gesagt, ich investiere da, weil ich dabei sein möchte und habe mir dann schon erst im Rahmen der eigenen Steuererklärung dann die Frage gestellt, wie behandle ich das denn? Und in der Literatur und auch im Internet haben sie relativ wenig zu diesen Fragen gefunden, weil es ja kein eigenes Steuergesetz gibt für
Kryptotitel. Und die Finanzbehörden waren vielleicht auch noch gar nicht so weit. Also ganz kurz nochmal zur Orientierung. Mein Name ist Peter Heinrich, wir treffen uns hier in München auf dem Vermögenstag der V-Bank. Seit wann gibt es denn eigentlich vom Finanzamt überhaupt irgendwas, was man versteuern muss? Also seit wann sind die Finanzbehörden auf Bitcoin, Co. und Krypto aufmerksam geworden?
Naja, also ich glaube, tatsächlich aufmerksam geworden sind sie mit dem Hype so 2020, 2021. Mhm. Ja, also wir haben ein BMF-Schreiben, ja, da überlegt sich quasi die Finanzverwaltung, wie man solche Vorgänge idealerweise versteuern kann. Das ist 2022 rausgekommen. Wir haben einige BFH-Entscheidungen, also vom höchsten deutschen Finanzgericht, welches hier auch in München sitzt, zu dem Thema. Und das ist alles so datiert 2022, muss man sagen.
Ja. Okay, also wir wissen schon, wir müssen es versteuern. Man könnte sagen vorher, naja, Wildwestwuchs, wieso Steuern zahlen, ist das sowieso alles in der Blockkette. Wie wird jetzt Bitcoin versteuert? Ist Bitcoin, was ist das? Eine Währung? Ist es ein Asset? Also mit was ist es gleichzusetzen in der üblichen Steuererklärung? Also in welcher Spalte muss ich das da eintragen?
Mhm. Ja, also das eine ist, und darüber wird heute noch gestritten, ja, wenn Sie fragen, was ist das tatsächlich, ja, streitet man zivilrechtlich darum, ja, weil wir haben eigentlich kein Rechtsinstitut, wo man sagen kann, ist das nun ein Recht, ist das eine Sache, ist das ein Anspruch, den ich da habe, da streitet man sich zivilrechtlich darum. Steuerlich ist man in Deutschland sehr pragmatisch unterwegs, ja, man umfasst das Ganze als Wirtschaftsgut, ja, und da macht man sich zivilrechtlich gar nicht so Gedanken, was da nun konkret dahinter steht, sondern sagen, es ist ein Wirtschaftsgut, das ist handelbar. Und wenn ich Wirtschaftsgüter handle und daraus Erträge erziele, dann versteuere ich das. Und jetzt hat man keine eigene Norm im deutschen Steuerrecht dafür geschaffen, weil das wäre ja Aufgabe des Gesetzgebers, möglicherweise das Einkommensteuergesetz da zu ergänzen. Auch insoweit ist man da pragmatisch und sagt man, was haben wir denn im Einkommensteuergesetzbuch? Und da ist man darauf gekommen, dass man das dem sogenannten Paragraph 23 der privaten Veräußerungsgeschäften vielleicht gleichstellen könne. Und wenn Sie mich fragen, was ist nun der 23, was regelt der normal, ja, dann sieht man immer die Analogie zu Gold, Oldtimern, also eigentlich Sachen der privaten Investments, die ich eigentlich gar nicht der Versteuerung unterwerfe, weil man sagt, gut, wenn ich Verbrauchsgegenstände erwerbe, die verkaufe ich in der Regel nie mit einem Gewinn, ja, weil ich verbrauche sie, also wenn ich ein Auto erwerbe, ja, das ist kein Oldtimer ist, dann soll das eigentlich gar nicht der Besteuerung unterwerfen, weil ich in der Regel einen Verlust erziele. Bei Goldgeschäften, bei vielleicht Oldtimerhandel ist das was anderes und man fasst unter diese Normen auch die Immobilien, ja, sind insoweit auch gleichgestellt mit anderen Sperrfristen.
Ja, aber da gibt's ja immer Sonderregelungen. Immobilien kann ich privat verkaufen nach 10 Jahren steuerfrei.
Genau.
Gold nach einem Jahr, ist
genau,
das richtig?
Genau, das ist richtig.
Ja, und jetzt Bitcoin, wie wird es versteuert?
Ja, also ebenso, wie Sie es gerade gesagt haben, also man setzt das Gold gleich und das heißt, man betrachtet, habe ich eine Sperrfrist, also die Sperrfrist von einem Jahr gilt dort auch. Und wenn ich mein Bitcoin erworben habe, ihn ein Jahr gehalten habe und dann veräußere mit Gewinn, dann ist dieser Gewinn steuerfrei.
Wie ist umgekehrt? Mit Verlust verkaufen?
Mit Verlust verkaufen. Dann ist wieder die Frage, habe ich das innerhalb eines Jahres verkauft oder außerhalb eines Jahres? Wenn ich es außerhalb eines Jahres verkauft habe und mit Verlust, dann ist kein Verlust anzusetzen, weil das muss ich ausgleichen. Ja, also entweder ich bin in der Spekulationsphase, in der Sperrfrist, dann ist es steuerbar. Und das im Positiven wie im Negativen? Also wenn ich Erträge habe, muss ich die versteuern?
Sollte sich sogar jemand exakt überlegen, wann habe ich Bitcoin gekauft? Ich bin jetzt im Verlust, brauche Liquidität. Kann ich steuerlich wie geltend machen?
Ja, also Sie können es geltend machen, aber dann auch wieder nur in dieser Einkunftsart. Also Sie haben keine Möglichkeit, das beispielsweise mit Ihren Erträgen aus der nicht selbstständigen Tätigkeit, aus Ihrem Angestelltenverhältnis zu verrechnen oder mit Vermietungseinkünften, positiven. Sie können es nur im Rahmen dieser Einkunftsart verrechnen und da ist es wohl am naheliegendsten, dass Sie das gegen Gewinne aus der Veräußerung von Kryptowährungen verrechnen.
Ja, okay.
Genau.
Wie ist das mit, es gibt ja noch mehr Kryptos. Also wenn es eine ganz normale Kryptowährung ist, so wie Bitcoin, Ether, ist wahrscheinlich alles gleich.
Ja.
Es gibt ja Token, Tokenisierung. Ich glaube, die berühmteste Form war NFT. Ich sage jetzt war. Gibt es eigentlich NFTs noch, seitdem es KI gibt? Kann ich ja jeden Tag mir mein Lieblingsfoto an die Wand schmeißen, ohne dass ich jetzt einen Künstler brauche?
Ja, ist ja auch immer die Frage, wie viel künstlerische Tätigkeit war da tatsächlich dabei bei den einzelnen NFT-Projekten, wo ja sicherlich Bored Apes eines der schillerndsten Projekte waren. Ich meine, das war ja alles algorithmusgenerierte Kunst. Und ja, auch bei den NFTs sagt man, dass die grundsätzlich gleich zu behandeln sind wie auch Bitcoins. Ja, also was die Versteuerung angeht, soll das alles gleich behandelt werden. Wobei, und das muss man auch sagen, dazu haben wir noch überhaupt gar keine Entscheidungen seitens des Bundesfinanzhofs und auch nicht seitens des Bundesfinanzministeriums. Ja, also
okay.
Man bricht das runter. Es wurde in dem eingangs zitierten Schreiben des BMF zitiert, aber wir haben da keine Sonderregelung dafür.
Aber es gibt ja zwei Vorgänge. Ich bin der Künstler, entwickle dieses schöne Bild mit NFTs und verkaufe es dann.
Ja.
Wie wird das versteuert? Und ich habe ein NFT gekauft, halte es dann ein Jahr und dann verkaufe ich es wieder. Also es gibt ja zwei Dinge. Wie muss es der Künstler versteuern?
Gut, also das ist grundsätzlich, dann sind wir nicht mehr im privaten Bereich. Also wir müssen ja steuerlich unterscheiden. Ja, also die Norm des 23 Einkommensteuergesetz bezieht sich auf private Veräußerungsgeschäfte.
Okay,
ja?
Also wenn der Künstler ist, braucht er eine Firma GmbH mit 19%.
Genau, dann bin ich
also
möglicherweise gewerblich.
Ja.
Ob es dann die 19% Umsatzsteuer sind, ist fraglich, ne, weil der Künstler ja möglicherweise einen vergünstigten Umsatzsteuersatz haben kann. Ja, aber dann ist ja die Frage, ist das Kunst oder nicht? Ja, also aber
das kommt mir so vor wie ein Stück Cup of Coffee, ob ich den jetzt im Stehcafé kaufe, ob ich sitzen darf oder nicht, dann gibt es ja mal 7, mal 19%.
Wie hoch der Milchanteil ist
beim Latte Macchiato. Genau. Und linksdrehende Milch und sonst was.
Genau, ja.
Schauen wir jetzt auf, also NFTs, man hat ja so einen Oberbegriff, das sind ja die nicht fungiblen Tokens, also auf Deutsch die nicht ersetzbaren Tokens. Mhm. Was fällt denn da alles drunter?
Naja, also der klassische NFT-Hype waren ja diese, also in der Massenproduktion Bildchen, ja, also mit verschiedenen Art JPEGs-Formate, wo man gesagt hat, um bei dem bedeutendsten Projekt, glaube ich, zu bleiben, bei den Bored Apes, da waren, ich glaube, es war eine Auflage von 10.000 Affen. Ja, und jeder Affe hatte eine Besonderheit oder in der Kombination. Also die hatten Hüte, die hatten Zigaretten im Mund, die hatten eine Augenklappe, dann haben die Augen geleuchtet. Und jedes dieser 10.000 Bilder war eben einzigartig, ja, weil es das nur einmal gab. Und dann gab es eben besonders seltene, ja, die waren dann eben, also besonders seltene Gimmicks, ja, also wenn einer einen O-Ring beispielsweise hatte, den gab es nur einmal unter 10.000 und das hat den Wert erhöht, währenddessen möglicherweise eine Augenklappe 100-mal da war und so hat sich dann dieser Sammeleffekt entwickelt und dann hat man gesagt, gut, die seltensten sind am meisten wert und da kamen ja absurde Werte zustande, die also überwiegend ja sogar auch gehandelt worden sind, ja, also wenn ich überlege, 21 hat man so ein Bored Ape, Anfang 21 hat man die gekauft für $200-300. Und der Standard Bored Ape ist Ende 21, Anfang 22 für 500.000-600.000 Euro gehandelt worden. Ja, und mit einem hohen Handelsaufkommen. Mhm. Und dann ist ja der Markt 22 im Mai komplett gecrashed.
Also Gratulation für die Jungs, die sich immer sowas überlegen.
Ja.
Das geht ja weiter. Es lässt sich ja alles mit Krypto eindeutig definieren. Also ich kann zum Beispiel mal mit einem Auto und den Kilometerstand mit Kryptotechnik so definieren, dass ich sagen kann, das Auto hat wirklich 170.000 Kilometer und kann nicht mehr zurückgedreht werden. Es kommen Verträge auch immer mehr, die kryptotechnisch zustande kommen, bis hin zu theoretisch in anderen Ländern auch Immobilienkäufe. Mhm. Das hat ja dann nichts mehr mit Krypto letztendlich steuerlich zu tun, sondern das ist dann das Immobiliengeschäft, das ist dann das Notargeschäft oder das ist, ich kaufe hier das spezielle Fahrrad, oder?
Ja, also das ist sicherlich auch der Trend, wo man sagt, wie nutze ich denn die Technologie, die dahinter steht, ne? Die Blockchain-Technologie, wie kann ich die in unsere normalen Geschäftszweige implementieren? Ja? Ja, also wie kann ich sicherstellen, dass wenn ich einen Anteil an einer Gesellschaft habe, möglicherweise nachvollziehen kann und schneller abwickeln, dass ich ihnen diesen Anteil übertrage. Sie übertragen den weiter und das wird eben alles auf der Blockchain abgebildet und kann natürlich dann in Sekundenschnelle alles übertragen werden. Man sagt ja, man braucht weniger Intermediäre, also Banken möglicherweise, bei Notaren fragt man sich, aber auch Rechtsanwälte, die Verträge aufsetzen. Da wird es sicherlich hingehen. Ich arbeite mit der TUM hier in München zusammen, mhm. Ja, und da sind viele Start-Upper aus dem Bereich, die sich natürlich überlegen, wie kann ich diese Technologie nutzen, in unsere Welt übertragen und damit altes Business schneller machen, effizienter, effektiver. Das sind sicherlich da die spannenden Fragen. Aber wenn man dann wieder steuerlich drauf schaut, ist es so wie vorher. Ne? Also sie verkaufen
Fashion.
Mal. Genau,
ja,
das Old genau. Fashion ist nur die Technologie der Abwicklung, die dahinter steht. Das wird auf die Besteuerung meines Erachtens keinen Einfluss nehmen.
Herr Arnett, danke.
Ja, ich danke Ihnen.
Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Privatanleger.
Der Börsenradio To Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Thieme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Thieme Club. heiko-thieme.de